Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Heute die zweite Predigt über Dinge, die uns heilig sind. Letztes Mal ging es um Freiheit, heute geht es um Leben. Und wir starten mit einem Filmausschnitt, den manche bestimmt kennen, den Film. Vincent Villmer, bewusst mit EE geschrieben, sehenswertes Road-Movie, kann man so sagen, über drei junge Leute, die aus einem Heim, einer psychiatrischen Klinik, sowas, abhauen, ein Auto klauen und ans Meer wollen. Und die drei haben ihre Probleme. Vincent hat Tourette, Maria hat Magersucht, Alex hat eine Zwangsneurose, aber trotzdem, oder vielmehr deshalb, handelt dieser Film von der Sehnsucht nach Leben. Jetzt schauen wir da rein. Bisschen längerer Ausschnitt, damit ihr einen Eindruck von dem Film bekommt und von der Atmosphäre dieses Films. Der, wie ich finde, von der Sehnsucht nach dem Leben handelt. Gerade weil die drei alle ihre Schwierigkeiten mit sich rumtragen. Und irgendwie steht das Meer für diese Sehnsucht. Vincent will mehr Leben, das Meer sehen. Das ist ja irgendwie manchmal ein Motiv in Filmen, ne? Irgendwie Leute, die irgendwie nochmal das Meer sehen wollen. Und das Meer steht irgendwie für das Leben, also Knocking on Heaven's Door. Oder bei Ziemlich beste Freunde ist es auch so zum Schluss da am Meer. Ich habe gedacht, irgendjemand auf der Welt wird wahrscheinlich sogar die Theorie vertreten, dass die menschliche Sehnsucht nach dem Meer irgendwie mit dem zu tun hat, dass das Leben irgendwann mal vor Milliarden Jahren aus dem Meer stieg. Naja, ich habe nicht nachgeguckt, aber ich ahne, dass irgendjemand wird das so denken. Vincent will jedenfalls mehr. Ans Meer, mehr vom Leben. Und um Leben geht es eben heute, weil Leben eins der Dinge ist, die Menschen heilig sind. Und wenn ich jetzt heute Leben sage, meine ich nicht so sehr Leben im biologischen Sinne, obwohl natürlich dein Leben damit begann, dass eines Tages sich Samen und Eizelle verbanden und dein Leben dann ab diesem Moment begann. Leben im biologischen Sinne ist tatsächlich ein Wunder, deswegen ist es Menschen hoffentlich heilig. Aber wenn ich heute Leben sage, meine ich mehr als jetzt biologisches Leben. Ich meine mehr als das. Die drei leben im biologischen Sinne und sind doch auf der Suche nach Leben. Ne? So. Ich rede heute also auch nicht so sehr über den Überlebenswillen. Das steckt auch in uns. Wir leben und wir wollen nicht sterben. Und darum wird Leben verschont und gerettet oder verlängert oder geschützt und so. Aber mir geht es heute auch nicht um Leben als am Leben bleiben oder jemandem das Leben retten. So, mir geht's um das, was die drei suchen, sowas wie lebendiges Leben, sowas wie erfülltes Leben, was auch immer das jetzt genau ist. So, mir geht's, und das ist für mich beim Vorbereiten so ein Hauptgedanke geworden, mir geht's um das Leben, nach dem wir uns sehnen, obwohl wir schon leben. Diesen Lebenshunger, den wir haben, gerade weil wir leben. Wir haben es schon und sehnen uns danach. Eine Lebendigkeit, nach der sich die Lebenden sehnen. So, Leben sehnt sich nach Leben. Leben sehnt sich nach Leben. Diesen Hunger nach Leben, ich glaube, den kann man ganz gut bemerken dann, wenn man mal drüber nachdenkt, wann Leben schwindet oder wann wir es vermissen, dann spüren wir diesen Hunger nach Leben. Also zum Beispiel beim Älterwerden. Ja, da schwindet ja ein bisschen so Lebensalter nach vorne hin gedacht. Ja. Am liebsten wären wir alle ewig jung. Es mag Ausnahmen geben, aber landläufig herrscht die Meinung, 25 Jahre alt werden ist besser als 50 Jahre alt werden und Geburtstag feiern. So, weil mit dem 50. Lebensjahr schon irgendwie mehr Lebenszeit abgelaufen ist. Und dann trauert man der Jugend nach oder macht Pläne, was könnte man denn noch erleben? Oder ob es das schon gewesen ist, denkt man, oder Midlife-Crisis, dieses ganze Programm. Ja, wenn ihr nicht wisst, was ich meine, fragt mich, wenn ich nächstes Jahr Geburtstag habe. Oder fragt eure Eltern. So. Also im Näherkommen des Ablebens spüren wir die Sehnsucht nach Leben. Denn Leben sehnt sich nach Leben. Oder zweitens in der Langeweile. in der Langeweile. Die ist nämlich so schrecklich, weil da das Leben abwesend scheint. Also dieses lebendige Leben. Langeweile, du erlebst nichts. Das hält man dann nur, wenn es schlimm kommt, mit Drogen aus oder mit Pink Floyd oder mit deiner Lieblingsserie oder was. Du musst das irgendwie, denn es ist so, ja. Wir Menschen wissen, was Langeweile ist, weil wir wissen, wie sich lebendiges Leben anfühlt. Das kommt von unserer Sehnsucht nach Leben. Also im Älterwerden, in der Langeweile und wahrscheinlich auch, ganz sicher auch im Leiden spüren wir diese Sehnsucht nach Leben. Jede Form von Leid ist ein Angriff auf unser Leben, auf unsere Lebendigkeit. Weil wir leben wollen, deswegen ist Leid Leid. Weil wir leben wollen, haben wir Angst vor Krankheit oder vor Verlust oder vor Misserfolg oder verschiedenen Schattierungen von Leid, die es da gibt. Weil wir leben wollen, betrauern wir den Verlust von Leben. Und ich meine jetzt damit nicht nur wirklich den Verlust von Menschen, sondern auch, sagen wir mal, den Verlust von Lebensmöglichkeiten, das Verpassen einer Chance. Wenn etwas wirklich du nicht geschafft hast in deinem Leben und jetzt ist es vorbei, dann das, was dann passiert, ist eigentlich eine Trauer, in die du da reinkommst. Du trauerst etwas nach, was nicht mehr sein wird, was du nicht mehr schaffen kannst oder so, was verloren gegangen ist. Wir lassen da was los, was Leben versprach. So, und wenn es gut geht, dann kommen wir irgendwann aus dieser Trauer raus, dann haben wir wieder Lust auf Zukunft und auf Leben. Man sagt ja dann so, ne, das Leben geht weiter. Das kann man jetzt irgendwie desillusioniert, frustriert, traurig sagen, das Leben geht weiter. Oder auch tatsächlich hoffnungsvoll. Ja, Leben geht weiter. So. Also, der Hunger nach Leben gehört zum Leben. Das ist ein Zeichen des Lebendigseins, wenn du nach Leben hungerst. Kann auch ein Zeichen von etwas sein, was du vermisst. Aber ich glaube nicht, wenn du nichts mehr vermisst, dass dieser Hunger dann weg ist. Deshalb glaube ich, tatsächlich ist das ein zweiter Gedanke heute, der mir ein bisschen neu war und von dem ich hoffe, dass er wahr ist. Aber ich sage ihn jetzt so. Ich glaube, dass Hunger nach Leben nie gestillt wird. Manchmal sagen christliche Leute, Gott stillt deinen Lebenshunger. Etwas an diesem Satz hat mich schon immer zweifeln lassen, ob der so ganz wahr ist. Und beim Vorbereiten ist mir klar geworden, nein, der ist tatsächlich nicht wahr. Der kann gar nicht wahr sein. Jedenfalls höchstens halb. Denn eigentlich stimmt genauso, also Gott stillt deinen Lebenshunger, okay, sagt jemand, genauso stimmt aber, Gott weckt deinen Lebenshunger. Je lebendiger du wirst, desto mehr willst du leben. Ja, ich glaube, bei Gott findet man Leben, darüber will ich jetzt gleich reden. Ja, ich glaube, unser Lebenshunger zieht uns in die richtige Richtung, wenn er uns zu Gott zieht. Aber nein, wir werden dort nicht einfach satt, so nach dem Motto, boah, jetzt hatte ich so viel Leben, ey, danke, ich gar nicht mehr, I'm done, fertig, so. Das ist ja nicht so. So. Man kann eigentlich gar nicht lebendig lebenssatt werden. Wenn man lebenssatt ist, dann will man eigentlich nicht mehr leben. Also, Lebenshunger ist ein Teil des Lebens. Jetzt gucken wir, wie letztes Mal, kurz ins Alte Testament und dann länger ins Neue Testament. Und ich möchte euch ein bisschen zeigen, dass unser Lebenshunger bei Gott fündig werden kann, so will ich es mal nennen. Nicht in dem Sinne gestillt, dass wir wirklich irgendwann mit vollem... Aber fündig. Und dann wird er dort nicht aufhören. Dann wird er vielleicht sogar noch geweckt, unser Hunger nach Leben. Denn wer lebt, wer wirklich lebt, der will mehr vom Leben. Er hat nicht irgendwann genug. So, wir gucken kurz ins Alte Testament. Ich habe einfach einen Vers rausgegriffen, der aber so ein bisschen für mich beschreibt, wie das Alte Testament, man kann das jetzt nur ganz verkürzt darstellen, ne, aber wie da Leben gedacht wird und diese Sehnsucht nach Leben zum Ausdruck kommt. Ein Vers aus Psalm 42. Die Lieder des Alten Testaments sind ja eigentlich geeignet. In Liedern drücken wir oft unsere Sehnsucht aus. Ne? Die Psalmen sind die Lieder des Alten Testaments. Und da steht im Psalm 42, erste Verse, wie der Hirsch nach frischem Wasser lechzt, so lechzt meine Seele nach dir, oh Gott. Meine Seele dürstet nach Gott, ja, nach dem lebendigen Gott. So, jetzt heißt das Bild hier nicht Lebenshunger, sondern Lebensdurst. Vielleicht muss ich auch sagen, stört euch bitte nicht an dem Hirsch. Ich störe mich immer ein bisschen an dem. Also das Bild eines durstigen Hirsches, wenn ich das jetzt so vor Augen habe, ja, das ist jetzt nicht unbedingt das Bild, was ich nehmen würde, um Lebenshunger zu beschreiben. Warum ausgerechnet ein lechzender Hirsch? So. Egal, aber es geht um diese tiefe, verlangende Sehnsucht der Seele. Und wer ganz am Anfang dieses Jahres, 2014, Januar, Februar, da in der City Church war und aufgepasst hat, der müsste wissen, dass da, wo hier Seele steht, im Urtext welches Wort steht? Irgendeiner könnte sich jetzt erinnern. Ein hebräisches Wort. Nefesh. Und hier vorne hat jemand das Deutsche dazu gesagt, richtig. Nefesh steht da und Nefesh ist eigentlich das Wort für Kehle. Kehle. Der Schlund, so. Also, in diesem orientalischen antiken Denken, der Sitz des Lebenshungers, auch der Lebenskraft, aber eben auch von Durst, so, ja, von Verlangen. Also, ein bisschen mutig übersetzt, aber man könnte sagen, meine Seele dürstet, heißt beinahe, nicht ganz, aber beinahe sowas wie, ich kann den Hals nicht vollkriegen. Das ist ja bei uns ein bisschen negativ gemeint, ne? Aber so, das hat was Gieriges, Lebenshunger. Das Alte Testament beschreibt oder atmet an vielen Stellen einen Lebenshunger, einen positiven Lebenshunger. Die Seele sehnt sich, so hier in dem Psalm, in dem Lied, sehnt sie sich nach Gott, aber nach dem lebendigen Gott, ja, dem Gott des Lebens. Der Leben, diese Kehle, die hier nach Gott verlangt, die verlangt gleichzeitig nach Leben, das ist fast wie eins. So. Denn die Bibel, das Alte Testament, sieht in Gott die Quelle von Leben, die Quelle von Leben, von lebendigem Leben. Ja, der alttestamentliche Gott, der neutestamentliche auch, aber im Alten Testament wird es beschrieben, ist der Schöpfergott, ist der Schöpfergott, der Liebhaber des Lebens, der aus purer Lust am Leben das Leben schuf, der Freude hat an Vitalität, an Kreativität, an Schönheit. So, das ist sozusagen ein Gott, der Lebensfreude in sich trägt und der damit sein Geschöpf, den Menschen, angesteckt hat. Als Abbild Gottes kennst du die Lust am Leben und die Lust am Erschaffen und die Lust am Schönen, die Lust auf mehr mit Doppel-E und mit M-E-H-R. Darum sehnst du dich nach Leben. Du hast das quasi von deinem Schöpfer geerbt. Und der glaubende Mensch jetzt, der sehnt sich nach Gott, weil er bei Gott dieses Leben, ich sag mal, vermutet oder schon gefunden hat oder immer wieder neu findet, in ihm erkennt. Weil er der Schöpfer ist, der Ursprung von Leben. So, also darum weckt Gott unsere Sehnsucht nach Leben und stillt sie nicht nur einfach und dann ist sie weg. So, und diese Sehnsucht ist deshalb, das kann man aus dem Alten Testament wirklich lernen, etwas Gutes. Die ist was Gutes. Die solltest du, wenn du sie spürst, nicht irgendwie betäuben oder so. Natürlich weist sie auf was hin, was dir fehlt, aber sie hat ihre Quelle auch, in dem Gott der Leben schuf. Es ist gut, wenn du dich nach Leben sehnst. Das heißt jetzt nicht, du sollst in der Acht deines Vaters klauen und ans Meer fahren mit irgendwelchen Freunden, aber diese Lust zum Leben, die hast du vom Schöpfergott geerbt. Die ist etwas Göttliches. Und wundere dich nicht, wenn du Gott triffst, aber du dabei noch mehr Hunger auf Leben bekommst. So. Psalm 23 lese ich noch vor, einfach weil das wieder ein Lied aus dem Alten Testament ist. Da sage ich aber nicht mehr viel zu. Und weil es das Leben feiert. So. Diesen Psalm kennt jeder, ne? Weil es das Leben feiert. Oft lesen wir dann vor, wenn irgendwie das Leben so schwierig ist. Weil es das Leben, dieses Lied das Leben feiert angesichts von Gefahr. Aber eigentlich kann man den Psalm auch lesen als einen, der einfach nur begeistert ist vom Leben. Ein Psalm Davids: Der Herr ist mein Hirte. Also jetzt wenigstens kein Hirsch, ne? Hier ist mehr das Schaf im Hintergrund, das Bild vom Schaf. Das ist mir schon näher. Also, der Herr ist mein Hirte, darum leide ich keinen Mangel. Keinen Mangel. Er bringt mich auf Weideplätze mit saftigem Gras. Er führt mich zu Wasserquellen, an denen ich ausruhen kann. Er stärkt und erfrischt meine Seele. Er führt mich auf rechten Wegen und verbirgt sich dafür mit seinem Namen. Selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo Todesschatten mich umgeben, fürchte ich mich vor keinem Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. Dein Stock und dein Hirtenstab geben mir Trost. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch selbst vor den Augen meiner Feinde. Gedeckter Tisch. Ich war gestern auf einer Hochzeit. Ja, konntest du essen bis zum Umfallen. Du salbst mein Haupt mit Öl, um mich zu ehren. Du füllst meinen Becher bis zum Überfließen. Das ist fast Luxus, was hier beschrieben wird. Nur Güte und Gnade werden mich umgeben, alle Tage meines Lebens, und ich werde wohnen im Hause des Herrn für alle Zeit. Hier erwartet einer nicht weniger vom Leben als gutes, überfließendes, fettes Leben. Jetzt schauen wir ins Neue Testament und dieses Bild vom Hirten und den Schafen, das nehmen wir mit. Neues Testament, wieder wie letztes Mal Johannesevangelium, ein paar Verse von Jesus, Sätze von Jesus. Und ihr merkt gleich, ähnlich, es erinnert an Psalm 23. Da sagt Jesus, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und gute Weide finden. Der Dieb kommt nur, um Schafe zu stehlen und zu schlachten und um Verderben zu bringen. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen. Leben in ganzer Fülle. Ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte ist bereit, sein Leben für die Schafe zu geben. Wieder ein Ausschnitt aus einer längeren, komplexeren Rede. Jesus gebraucht hier zwei Bilder. Ich bin die Tür und dann sagt er, ich bin der Hirte. Was denn jetzt? Ne? Also es ist auch in der Rede so ein bisschen, vermischt sich das und benutze verschiedene Bilder, gehe ich jetzt nicht so drauf ein. Die Tür zum Leben, kann man sagen, und der Hirte, der Leben bringt. Beides will dasselbe sagen quasi, aber es sind zwei verschiedene Bilder. Worauf es mir ankommt, ist dieses Leben in Fülle. Lebendiges Leben, nachdem wir uns sehen, was auch immer das genau ist. Das versuche ich jetzt ein bisschen euch näher zu bringen. Der lebendige Schöpfergott des Alten Testaments, der tritt im Neuen Testament oder jetzt hier im Johannesevangelium in unser Leben rein als lebendiger Mensch, um den nach Leben hungernden Menschen Leben in Fülle zu bringen. Das ist ja schon mal eine Ansage. Johannes sagt ganz am Anfang, in ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. So, diese Lebensquelle, Gott, wird jetzt sehr greifbar in Jesus. Die Frage ist, was ist das jetzt für ein Leben? Dieses Leben in Fülle ist ja nur so ein Wort. Wie kann davon mehr in mein Leben kommen? Wie kannst du morgen mehr erleben, am Montag, ja? Ohne dass du, wenn du ans Meer fährst, ist das vielleicht leicht, ja, aber sonst, im Normalen, so. Wie kann das gehen? Dass es nicht nur Worte bleiben. Drei Dinge. Das erste ist etwas, wo ich glaube, das ist etwas, was uns einfach bewusst sein muss, damit mehr vom Leben in unser Leben kommt. Dass dieses Leben nämlich ewiges Leben ist. Ich behaupte, habe ich ja eben schon gesagt, Leben will ewig leben. Leben ist auf Dauer angelegt. Wer Leben findet, der will nicht, dass es aufhört. Vielleicht ist das Leben die einzige Sache, auf die das zutrifft. Also es gibt, glaube ich, ich habe ein bisschen nachgedacht, nicht wahnsinnig lang, aber ich glaube, es gibt nichts, was, wenn es noch so schön ist, wovon wir sagen würden, hoffentlich hört es nie auf. Also das beste Essen, irgendwann bist du satt. So, der schönste Urlaub, Sonnenuntergang, Fußballspiel, Saunagang, Sex. Was immer du denken kannst, ja, Partys, Konzerte, wenn sie noch, sie dürfen schon lang dauern, aber irgendwann passt so für den Moment. Irgendwann kannst du nicht mehr, aber das Leben selbst, in dem diese Dinge stattfinden, drängt nach Ewigkeit. So, ich weiß schon, dass Menschen auch müde werden vom Leben, dass es auch lebenssatte Menschen gibt, alte Menschen, die manchmal sagen, aber ich würde am liebsten gehen, so. Und das ist ja gutes Recht, das zu sagen. Aber dahinter steckt eigentlich auch der Wunsch, vielleicht nach dieser Ewigkeit oder den geliebten Menschen, der schon vorausgegangen ist, dem hinterherzugehen. Oder einfach der Wunsch, Schmerzen los zu sein. Leben, lebendiges Leben an sich, drängt eigentlich auf Ewigkeit. Der Tod ist deshalb in der Bibel auch kein willkommener Freund des Lebens, sondern der Feind des Lebens. Die Bibel lehrt deshalb nicht, nimm dein trauriges Schicksal an und erdulde es und finde darin Frieden irgendwie, sondern nein, Leid ist Leid und deshalb leiden wir daran. Und sie predigt die Hoffnung, dass sich was verändern kann. Die Hoffnung und die Sehnsucht werden dadurch genährt. So, und dieses Leben, das Gott in Jesus verspricht, das ist tatsächlich ewiges Leben. Jesus sagt hier, ich bin die Tür, wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und gute Weide finden. Tritt ein in das Leben, in dem du gerettet bist. Und dahinter steckt der Gedanke, das bist du nicht nur für die nächsten 30 Jahre. tritt ein. Manchmal hat er vom Reich Gottes gesprochen, ja, was anbricht. Tritt ein durch diese Tür ins ewige Leben. Und zwar nicht später mal, wenn du dann tot bist, sondern jetzt. Das bedeutet, mit Gott kannst du jetzt ewig leben. Du betrittst das ewige Leben. Nicht, weil es jetzt ewig so weitergeht. Ja? Du wirst eines Tages sterben. Sondern weil das Leben jetzt schon Gott erfülltes Leben ist. Und dein körperliches Sterben wird daran nichts ändern. Das ist sozusagen die Sicht, mit der Jesus Leben beschreibt. Das Leben, was er da bringt. Ewiges, jetzt schon. So. Warum behaupten die Christen sowas? Jesus kann das ja behaupten, aber warum behaupten Christen auch, dass Jesus damit recht hatte? Weil sie sagen, der das behauptet hat und die Fülle des Lebens brachte, der ist vom Tod auferstanden. Darum kann man so über Jesus reden. Nur deshalb. Deshalb kann man so überreden, weil dieses Kreuz hier leer ist. Darum stimmt es nicht mehr, dass jedes Leben vom Tod gezeichnet ist. Habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, jedes Leben, kaum ist es geboren, trägt es den Tod in sich. Stimmt schon, auf eine Weise. Aus Jesu Perspektive muss man sagen, nee, jedes Leben trägt die Auferstehung in sich. Wie kommt das am Montag, dem ältesten aller Tage, außer für Pastoren, die haben dann frei, aber wie kommt das, diesen Gedanken, ja, wir leben ewig, wie kommt dadurch mehr vom Leben ins Leben? Ich glaube, das ist jetzt was Abstraktes, was ich sage, vielleicht kannst du dich morgen daran erinnern und überlegen, ob das irgendetwas bedeuten kann, indem du morgen ewig lebst. Indem du morgen ewig lebst. Mach dir das bewusst. Du trägst Auferstehung in dir. Egal, ob der morgige Tag voller super Sonnenschein ist oder furchtbaren Dingen. So. Weckt diese Wahrheit, dass du morgen und heute schon ewig lebst, weckt die in dir Lust zum Leben. Freude, sowas. Hoffnung auf Zukunft. Weckt die in dir Kraft für Schwierigkeiten. Ich hoffe es. Das Zweite, das wird jetzt ein bisschen konkreter, auffordernder. Nicht mehr was wir nur wissen sollten, sondern was wir tun sollten. Gefeiertes Leben. Gefeiertes Leben. Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und Verderben zu bringen. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen. Leben in ganzer Fülle. So, es ist gar nicht so einfach zu sagen, was oder wer ist hier der Dieb. Auf jeden Fall sagt er, es gibt einen guten Hirten und es gibt auch schlechte. Und solche, die nur vorgeben, das Beste für die Schafe zu wollen, stattdessen wollen sie ihren eigenen Profit. Bei denen findet man nicht das Leben, sondern das Gegenteil davon. Da wird gestohlen. Dem Dieb ist sozusagen das Leben der Schafe gar nichts wert. Es geht um das Fleisch. Der gute Hirte hingegen, so sagt er, der hat das Leben der Schafe im Sinn und jetzt das Leben in Fülle. Jetzt frage ich mich, ihr lieben Leute, die ihr das glaubt, die ihr glaubt, dass Gott in Jesus Christus zu uns kam, um uns Leben in Fülle zu bringen. Jetzt frage ich mich, warum feiern wir das nicht öfter? Also das unterstelle ich jetzt mal so, ne? Vielleicht machst du nichts anderes, aber warum feiern wir das nicht öfter? Ich meine, tun wir das? Ist die Feier, das Fest, ist das ein Bestandteil deines Lebens? Oder nur ab und zu? Jetzt alle außer den Partymuffeln müssten ja eigentlich sagen, ja, eine Party, ein Fest, das ist eigentlich Ausdruck von Lebendigkeit, so, also Ausdruck von Freude am Leben. Ja, wenn das überfließt, dann feiern wir. So, die Partymuffel, den muss man vielleicht nur sagen, kommt vielleicht für dich drauf an, was für eine Art von Party. Dann kannst du es vielleicht auch nachvollziehen. Auch mitten in der Nacht alleine auf einem Balkon Bach dirigieren, ja, kann eine Feier sein. So, aber tun wir das? So, wie oft tun wir das? Das Leben feiern. Das Christentum ist eigentlich eine Religion von Festen. Drei von vier christlichen Festen feiern das Leben. Ich erinnere kurz daran, Weihnachten, ne? Die Geburt Jesu, der Schöpfer Gott wird in unsere Welt geboren. Wir feiern da den Beginn des Lebens, sozusagen, des Lebens. In ihm war das Leben und das Leben wurde Licht der Menschen. Ostern, wir feiern die Auferstehung. Sieg von Leben über Tod. Und wenn das wahr ist für unseren Globus, ja, dass Auferstehung das Ziel ist und dass es schon passiert ist, was wäre das? Ist das für ein Grund für eine Party? Ostern feiert das Leben. Pfingsten eigentlich auch. Der Geist Gottes, der Lebensatem Gottes, die Lebenskraft. So wird Menschen geschenkt. An Pfingsten feiern wir, dass etwas vom göttlichen Leben in uns Wohnung genommen hat. So. Drei Feste, die das Leben feiern. Nur Karfreitag fällt raus. So komme ich gleich noch. Aber hier will ich einfach mal fragen, ist dein Leben eine Feier dieses Lebens? Ist das ein Fest? Und wenn nicht, müsste es das dann nicht eigentlich sein? Könnte es das sein? Ich weiß jetzt schon, ne, das Leben ist kein Ponyhof und morgen ist Montag und es gibt noch schlimmere Dinge. Ich meine auch nicht, dass du jeden Abend jetzt Happy Clappy Party so machst. Mir scheint aber oft, dass, und das ist irgendwie schade, dass wir eher feiern, damit das Leben sich lebendiger anfühlt. Nicht weil. Scheint mir. Also manchmal denke ich das jedenfalls, wenn ich diese Party-Selfies sehe. Gestern allerdings, seit gestern bin ich auch auf einem, aber wo ich manchmal so denke, wenn die Leute da so strahlen, so rein, denke ich mal, ist es wirklich so geil oder wie ihr jetzt da irgendwie, ich bin nicht sicher, ich bin manchmal nicht so ganz sicher, ob ihr ein bisschen mehr strahlt, als es eigentlich ist. So. Feiern wir, damit das Leben ein bisschen besser zu ertragen ist oder weil man sagen muss, ey, dieses Leben in Fülle, das wollen wir feiern. Und wenn du es dann feierst, ja, dann kommt es auch mehr in dein Leben, weil du deiner Freude Ausdruck gibst. Wenn wir mehr feiern würden, könnten wir uns mehr darüber freuen. Und es käme mehr vom Leben ins Leben. Wie könntest du das tun? Ich meine damit nicht nur die Feiern, wo wir Leute einladen und Essen kochen, sondern vielleicht auch das Dirigieren auf dem Balkon oder keine Ahnung. Wie kannst du das, was Gutes ist, feiern, zelebrieren ein bisschen? Und wenn es nur durch ein Lied ist, was du singst, weil du dich freust. So, Jesus war nicht zufällig als Party-Tiger verschrien, muss man so sagen. Er hat gesagt, das Leben ist da, jetzt mit mir, bei euch. Das muss gefeiert werden. Das Leben in Fülle. Oh, letzter Punkt. Verschenktes Leben. Ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte ist bereit, sein Leben für die Schafe hinzugeben. Und das feiern wir an Karfreitag. Der Schöpfergott, der das Leben erfand, verliert in Jesus Christus sein Leben, damit wir leben. Noch heiliger als das Leben ist nämlich die Liebe zu uns. Oder man könnte auch sagen, noch heiliger als sein Leben ist Gott unser Leben. Leben ist heilig. Es wird verschenkt und gleichzeitig, wenn man das sich überlegt, was Gott da tut, merkt man, Leben ist sauteuer. Sau wertvoll. Du lebst ewig, weil der ewige Gott sein Leben an dich verschenkt hat. Das kannst du annehmen oder nicht. Aber wenn du möchtest, es ist einfach geschenkt. So, wie macht man das, dieses Leben annehmen? Jesus hat das mal ziemlich krass gesagt. Er hat gesagt, indem du dein Leben an Gott verschenkst. So macht man das. Wer sein Leben festhalten will, sagt er, der wird es verlieren. Wer es an Gott verliert, der wird es finden. So, das ist ein ganz gefährlicher Satz in Zeiten, wo fanatische Menschen ihr Leben für ihre Religion opfern. Ne? Sich das mal überlegt. Gib dein Leben für Gott auf. Ja, das ist ein ganz gefährlicher Satz. Also im Mund der falschen Leute ist das ein fataler Satz, der überhaupt nicht zu Leben führt. Aber aus dem Mund dessen, der am Kreuz stirbt, damit wir leben, ist es ein Satz, der zu Leben führt. Ob das natürlich stimmt, ob dieser Satz wahr ist, ob Jesus ihn zurechtredet, spricht, ja, ob das wahr ist, das kannst du eigentlich nur rausfinden, indem du dich mit diesem Menschen beschäftigst, mit Jesus, mit seinem Leben, mit seinem Sterben, mit seinem Auferstehen. Und dann irgendwann denkst, ich riskiere das, mein Leben zu geben, um es zu finden. Sein Leben verschenken ist übrigens auch was anderes als sein Leben aufgeben. Darum ist der letzte Punkt jetzt aber schon ein bisschen ein Kontrapunkt zu den anderen und der ist auch wichtig. Also wie kommt mehr vom Leben in dein Leben? Ich habe gesagt, indem du bewusst ewig lebst, indem du bewusst das Leben feierst und jetzt aber auch, indem du es verschenkst. Weil Gott und uns hoffentlich auch das Leben heilig ist, deshalb entsteht daraus auch die Kraft oder der Wunsch, der Wille, es für andere einzusetzen, das eigene Leben. Gegen das Leid, oder für Gerechtigkeit, gegen die Eingrenzung von Leben. Weil das Leben heilig ist, entsteht daraus Leidensbereitschaft. Nicht, weil das Leiden gut ist, sondern um des Lebens willen. Manchmal des Lebens der anderen willen. Also Und es entsteht daraus der paradoxe Glaube, man kann Leben nicht finden, wenn man es nur für sich behält. Eigentlich ist das gar nicht so paradox. Je größer deine Freude am Leben wird, desto größer wird dein Schmerz, wo du siehst, dass Leben begrenzt ist oder gequält wird. Es geht nicht eins ohne das andere. Du kannst bei Jesus sozusagen nur beides kriegen. Das Leben feiern und daran leiden, wo es eingegrenzt ist. Und es trotzdem feiern. Du kannst dein Leben feiern, auch wenn andere leiden. So. Halt beides fest. Zum Schluss betrachtet einfach nochmal dieses Bild einen Moment. Da sitzen Menschen mit Lebenshunger auf diesem Kreuz da. An diesem Kreuz hat sich der Ursprung des Lebens, Gott, verschenkt. So, und diese Leute mit Lebenshunger sitzen auf diesem Kreuz. Bei Gott wird deine Sehnsucht nach Leben nicht kleiner. So, die wird größer. Du findest Leben und doch wird sie größer. Und das ist was Gutes. Und du kannst auf so einem Kreuz sitzen und dich über das dir geschenkte Leben freuen und es feiern. Freude lebt man aus, indem man sie feiert. Und gleichzeitig den Schmerz derer erleben, die da mit dir sitzen, ja, mit ihren Schwierigkeiten. Es gibt das eine nicht ohne das andere. Und jetzt frag dich mal, und da lasse ich wirklich dann den Moment Zeit, diese eine Frage: Wo spürst du in diesen Tagen, diesem Moment, in dem du gerade steckst, so, wo spürst du im Moment mehr vom Leben in deinem Leben? Wo ist etwas, wo du sagst, das könnte ich eigentlich feiern? Da könnte ich eigentlich Gott Danke sagen. Das kann was Riesiges sein, ne? Gnade oder Postkarte von jemandem gestern, die dich gefreut hat. Wo kommt in diesen Tagen mehr vom Leben in dein Leben? Und jetzt feiern wir das Abendmahl zusammen. Zwei Symbole spielen da eine Rolle, Brot und Traubensaft, Wein. Bei uns ist Traubensaft. Und sie stehen für diese beiden Dinge, Schmerz und Leben. Das verschenkte Leben von Jesus. Der Saft steht für das Blut in der Antike, der Lebenssaft. So. Das Brot steht für den Körper Jesu, sein Leben, das er für uns gab, das er auch für uns gelebt hat. Und wenn du das glaubst, dass sozusagen in seinem Leben dein Leben liegt, ja, dann bist du eingeladen, am Abendmahl teilzunehmen. Und zwar machen wir das heute so: Es sind vier Tische da, zwei hier vorne, zwei da oben. Und wir haben gleich eine Zeit, wo die Band Lieder spielt. Ihr könnt sie mitsingen, ihr könnt sie anhören. Ihr könnt einige mitsingen, andere nicht, wie ihr mögt. Während dieser Zeit jedenfalls könnt ihr zu diesen Tischen kommen. Und jetzt eine bisschen kleine Herausforderung. Es ist erlaubt, einfach hinzugehen und sich das zu nehmen, wenn das im Moment die Form ist, die einfach dir die Liebste ist. So. Aber die Idee ist eher, dass ihr in Gruppen da zusammensteht. Ihr müsst nicht als Gruppen hingehen, aber wahrscheinlich sammeln sich da ein paar Leute. Und wenn ihr so 5, 6 seid, dürfen auch 7 sein, sollten nicht 12 sein, das ist irgendwie zu groß. Ja, wenn ihr ein paar Leute seid, dann sagt einfach kurz einander, wie ihr heißt, und sagt ganz kurz, keine lange Reden, ja, ganz kurz: Wo kommt im Moment in deinem Leben mehr ins Leben? Was ist es, an was du gerade gedacht hast? Was ist das, wo du sagst: Danke Gott? So. Und warum teilen wir das miteinander? Weil es die anderen auch lebendiger macht, wenn sie das hören. Nur aus dem Grund. Und dann da muss einer mutig sein und einfach das Brot nehmen. Ah, ich überlege gerade, ja, mit dem Brot könnt ihr es vielleicht machen, mit den Bechern vielleicht nicht rumgeben, sonst gibt es eine Katastrophe da. Aber das Brot einfach nehmen und rumgeben an die anderen. Und sagt euch den Satz: Christi Leib für dich gebrochen. Könnt ihr den merken? Christi Leib für dich gebrochen. Einer wird da sein, der sich behalten kannte. Und Christi Blut für dich vergossen. So. Genau, ihr kriegt das hin, glaube ich. Habe ich alles erklärt? Ich glaube. So. Und wenn du dann nachher wieder da sitzt, dann kannst du vielleicht eins der Lieder, das gerade dran ist, nehmen, um Gott Danke zu sagen für das, was in deinem Leben im Moment mehr vom Leben in dein Leben bringt. So. Jetzt bete ich, dann lese ich die Einsetzungsworte und dann feiern wir das zusammen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du Schöpfer des Lebens bist und dass das Gute in diesem Leben, und wir alle haben das schon bemerkt, manchmal viel, manchmal überwältigst du uns, manchmal vermissen wir es, aber dass das von dir kommt. Wir danken dir für die Großartigkeit des Lebens, die du dir ausgedacht hast. Und wir danken dir, dass du ein Gott bist, der uns in dem Schmerz und in dem, was dieses Leben bedrängt, nicht allein gelassen hast, sondern zu uns kamst. Jesus Christus, danke für dein Leben und dein Sterben am Kreuz, damit wir leben. Und danke für deinen Sieg über den Tod, dass du lebst und willst, dass wir leben. Und Heiliger Geist, wir danken dir, dass du in uns lebst und die Kraft in uns bist. Und wir bitten dich, zeig uns, worüber wir uns heute freuen können, weil es Leben ist. Worüber wir dankbar sein können, was wir feiern können. Wir danken dir, lieber Vater im Himmel, allmächtiger Gott, für Brot und Wein. Und wir bitten dich, dass auch in diesen Symbolen irgendwie wir noch mehr begreifen, wer du bist und wie gut du es mit uns meinst. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.